Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Und was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Wenn der Hund zum Tierarzt muss, ist das für Mensch und Tier häufig eine Herausforderung, wie du diese angenehmer für deinen Hund gestalten kannst. Darüber sprechen Sabine Wöhner, Nicole Gerwig, Ute Rott und Eva Windisch in dieser Episode. Und Nicole legt los.
Ich denke, keiner von euch freut sich darüber, keiner macht es gern, wenn er mit seinem Hund zum Tierarzt muss. Es bedeutet im Endeffekt für beide ja doch eine ziemlich große Aufregung, durchaus Stress, man hat Sorgen, man hat auch oft unangenehme Gefühle, je nachdem, aus welchem Grund man zum Tierarzt muss. Und gerade deshalb, weil das ja, ich sag mal, für beide, für uns wie auch für unsere Tiere, für unsere Hunde eine Riesenaufregung ist, deshalb ist es so wichtig, dass ihr einfach für eure Hunde da seid, dass ihr ihnen diesen Halt gebt, den sie in dem Moment brauchen, dass sie Unterstützung von euch erfahren und dass sie halt auch eine gewisse Sicherheit durch euch kriegen. Es gibt so ein paar Punkte, also ich hatte ja mehr oder weniger, wie man sagen soll, das Glück oder das Pech, schon sehr viele Erfahrungen mit Tierärzten zu machen. Ich hatte es, glaube ich, auch mal zusammengezählt mit allen meinen Hunden, mit einem drum und dran, haben wir, glaube ich, schon so um die 12 Operationen gehabt. Und das halt in unterschiedlichen Tierarztpraxen, in unterschiedlichen Tierkliniken. Und ich denke, kann da schon aus meiner Erfahrung ganz gut was dazu sagen. Das Erste und Wichtigste finde ich, dass ihr die organisatorischen Dinge so angenehm wie möglich für den Hund gestaltet. Also alles, was sozusagen drumherum ist, die Fahrt zum Tierarzt, da ist es ganz wichtig. Ich schaue tatsächlich oft vorher schon, wo bei der Tierarztpraxis sind die Parkplätze, wo habe ich vielleicht irgendwo Wege, wo ich nochmal anhalten kann, aussteigen kann, wo habe ich vielleicht Grünflächen. Wenn möglich, wenn ihr das die Möglichkeit habt, dass ihr eine Hilfsperson mit dabei habt, dass ihr halt nicht ganz allein seid, ne? Dass zum Beispiel jemand für euch das Zubehör mitträgt, die Decke mit in der Hand hat, was ihr halt in dem Fall so braucht. Und natürlich achte ich immer darauf, dass ich den Hund, ich sag mal, so aufregungs- und stressfrei wie möglich in dem Moment habe. Das heißt halt auch, dass ich halt zum Anmelden reingehe, dass ich den Ablauf vorher abspreche und bei all dem der Hund eben noch nicht dabei ist. Mein Hund sollte möglichst in der Zeit eben im Auto verbringen, also die Wartezeit im Auto verbringen. Eventuell je nach Umgebung, je nach Situation kann ich halt auch mit dem Hund nochmal aussteigen, dass er sich nochmal lösen kann. Und das halt möglichst ohne viele Kontakte, kommt natürlich jetzt auch drauf an, was in dem Fall mit eurem Hund ist, ob das überhaupt möglich ist, dass er sich noch draußen bewegt. Und dann kann man das durchaus sehr gut bei den meisten Tierarztpraxen absprechen, dass ihr euch dann eben aufrufen lasst oder ausrufen lasst und dann möglichst in Ruhe direkt dann ins Behandlungszimmer geht. Eventuell je nach Hund und je nach Situation durchaus auch durch einen zweiten Eingang, durch einen Seiteneingang, Hintereingang. Das alles so ruhig wie möglich und so stressfrei wie möglich für euren Hund abläuft. Und was ich halt wichtig finde, dass ihr euch immer überlegt, in dem Moment seid ihr die Stimme eures Hundes. Ihr seid diejenigen, die das halt mitbestimmen, mitentscheiden können und diese Situation so angenehm wie möglich machen könnt. Der zweite wichtige Punkt ist, definitiv beim Tierarzt geht es nicht um irgendwelchen Gehorsam und um irgendwelche Signale. Das heißt, wir probieren hier keine Gehorsamkeitsübungen im Wartezimmer oder auf dem Parkplatz. Ihr müsst auch hier nicht irgendjemand irgendwas beweisen, sondern in dem Moment geht es wirklich um euren Hund, um euer Tier. Das ist halt die Situation, die eh schon schwierig ist, möglichst angenehm erlebt. In dieser Situation, gerade dann, wenn es, wie gesagt, auch in der Untersuchung ist, sind halt Signale für mich absolut unangebracht, weil erstens mal macht es dem Hund die ganze Situation noch viel schwerer. Umsetzung von irgendwelchen Signalen sind in dem Moment im Stress viel schwerer. Zweitens ist es so, dass es sehr unangenehm verknüpft wird, wenn in dem Moment da irgendwie mit Ungeduld und Grobheit an diesem Hund rummanipuliert wird. Und deshalb gehört sowas für mich nicht dahin. Auch wenn ihr dann irgendwelche Tipps bekommen solltet von Tierärzten, wie man das jetzt am besten mit Signalen umsetzen kann, dann bleibt bitte bei euch. Ihr kennt euren Hund. Ihr wisst, was der Hund in dem Moment braucht und was der Hund kann. Was wichtig ist, dass ihr einfach für euren Hund diese Ruhe und diese souveräne Ausstrahlung habt, dass ihr eine freundliche Stimme habt, dass ihr wirklich versucht, ruhig zu bleiben, bei euch zu bleiben. Viele Hunde brauchen in diesen Situationen viel Körperkontakt. Also ich habe das so oft bei meinen Hunden, dass sie sich dann halt auch im Behandlungsraum einfach gerne an mich anlehnen, gerne den Körperkontakt suchen, um sich einfach dort auch diese Sicherheit zu holen. Grundsätzlich bei Untersuchungen, wenn irgendwelche Diagnostik gemacht wird, geröntgt wird oder was auch immer, alles, was ich machen kann, mache ich möglichst selbst. Dass ich zum Beispiel den Hund auf den Tisch hebe, dass das niemand Fremdes macht. Dass ich den Hund auf die Decke lege, dass das niemand Fremdes macht. Dass ich den Hund umdrehe, dass ich den Hund festhalte. Weil ihr kennt eure Hunde am besten. Ihr wisst, wie am besten ihr in dem Moment agiert. Ihr wisst zum Beispiel, wenn man den Hund einfach durch das Führen mit der Hand umdrehen kann, ist das alles sehr viel angenehmer, als wenn das einfach fremde Menschen tun, die euren Hund nicht kennen. Oft ist es auch so, gerade bei mir war es ja immer so, dass es immer sehr große Hunde waren, die dann auch nicht zur Untersuchung irgendwie auf den Tisch gestellt wurden. Dann habe ich halt auch meine eigene Decke mit. Das heißt also auch der gewohnte Geruch, die eigene Decke, die ich dann auf den Boden gelegt habe, wo der Hund sich dann wohlfühlt. Was außerdem wichtig ist, gerade bei Untersuchungen, gerade bei der Diagnostik, erklärt eurem Hund, was passiert dort gerade. Das heißt, ich kündige das immer an. Also es gab schon solche Situationen, da ist man beim Tierarzt, man hält das Tier und eben man selbst richtig gucken kann, steckt schon das Fieberthermometer am Popo. Und das möchte ich gerne vor meinem Hund auch sagen, was passiert. Das hilft den Hunden ungemein, dass sie einfach auch so ein Stück weit verstehen können und nachvollziehen können, was da jetzt gerade gemacht wird. Und natürlich, auch wenn sie nicht jedes Wort verstehen, aber sie kriegen einfach mit, was da jetzt ablaufen soll. Man sagt einfach, Schatzi, jetzt wird Fieber gemessen und ich glaube, dass das den Hunden enorm hilft. Das heißt, auch hier ist gerade eure Stimme wichtig, eure Nähe und die Sicherheit, die der Hund dadurch bekommt. Im Endeffekt ist es in allen Situationen so, dass mein Hund sich unbedingt auf mich verlassen können muss. Das heißt, stellt euch vor, wie emotional das für einen Hund ist. Es sind fremde Gerüche. Es sind fremde Menschen, die dann eben auch sehr dem Hund sehr nahe kommen, die mindestens unangenehme Dinge tun, die vielleicht Dinge tun, die wehtun. Und da ist euer Halt und eure Sicherheit für den Hund essentiell. Was gerade dann auch beim Tierarzt wichtig ist, bitte stellt Fragen, damit ihr selbst erstmal eine Idee bekommt, was jetzt geplant ist, was der Tierarzt vorhat, damit ihr es selber versteht und damit ihr selber wisst, was passiert. Fragt unbedingt zum Beispiel, was der Hund da gerade bekommt an Medikamenten, an Spritzen. Fragt, wofür diese Untersuchung jetzt gut ist. Fragt, was nach dieser Untersuchung passiert, was es vielleicht für eine Alternative gibt. Fragt nach Nebenwirkungen von den Sachen, die euer Hund gerade verabreicht bekommt. Für viele Tierärzte ist es tatsächlich ja nicht immer sehr angenehm. Aber für euch ist es wichtig, um das selbst zu verstehen, was da in dem Moment getan wird. Auch dieses, sag mal, Zwangseingeben von irgendwelchen Medikamenten bin ich immer sehr vorsichtig mit, weil ich brauche auch in solchen Situationen und möchte auch in solchen Situationen eine gewisse Mitarbeit vom Hund haben. Also dem Hund dann irgendwelche Medikamente zwangsweise zu verabreichen, den zwangs zu fixieren, dass er irgendwas macht, muss man je nach Situation abschätzen, wie sinnvoll das gerade in dem Moment ist oder auch nicht. Weil es hängt auch immer das Vertrauen eures Hundes dran. Das dürft ihr nie vergessen in solchen Situationen. Und ein ganz wichtiger Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, lasst euren Hund niemals allein. Das heißt, gebt den Hund nie an der Tierarzttür ab. Das war ja leider auch in den letzten Jahren so ein bisschen die Gegebenheiten, dass einige Tierkliniken, Tierarztpraxen damit anfingen, dass sie sich dann die Tiere an der Tür haben übergeben lassen, um die dann eben zu untersuchen und zu behandeln. Und ich weiß mindestens von einem Fall, wo es dadurch dann auch schwere Beißvorfälle gab in der Tierarztpraxis, was ja nicht unbedingt verwunderlich ist. Aber ihr müsst euch auch vorstellen, was das für eine Situation für euren Hund ist, wenn der da plötzlich mit völlig fremden Menschen alleine ist, der Situation im Endeffekt ausgeliefert, irgendwas an ihm gemacht wird, was er nicht versteht. Und einfach überhaupt, also man sieht dann richtig, wie die Hunde sehnsüchtig nach irgendwas Bekannten suchen, wo sie einfach um sich schauen, panisch werden und überhaupt nicht einen Halt bekommen. Deswegen ist es so wichtig, lasst sie bitte nicht allein, weil ihr wisst in dem Moment nicht, was wird dort genau mit eurem Hund gemacht? Wie wird mit eurem Hund umgegangen? Das ist wirklich in so einer Situation für die Hunde völlig kontraproduktiv. Und ich habe schon des Öfteren Hunde gesehen, die danach wirklich Traumata einfach hatten, die bis heute Probleme haben, in bestimmten Situationen plötzlich einfach anfangen zu mieksen und kein Mensch weiß warum. Das heißt, wenn ihr in so eine Situation kommt, dass ihr euren Hund aus welchem Grund auch immer operieren lassen müsst, dann schaut bitte, dass ihr unbedingt dabei seid, bis der Hund in Narkose gelegt wird, ne? Dass der Hund nicht irgendwo in einem Käfig, in einem Zwinger wartet, bis ihn dann Menschen rausholen, die ihn dann komische Sachen mit ihm machen, sondern ihr seid bitte dabei. Schon alleine euer Geruch, eure Stimme, eure Anwesenheit machen den Hund deutlich ruhiger. Und das hat auch im Endeffekt Einwirkungen oder Auswirkungen natürlich auch auf die Narkose. Umso aufgeregter der Hund vorher ist, umso panischer er ist, umso mehr Narkosemittel braucht der Tierarzt. Es ist tatsächlich schon untersucht worden, dass es auch stärkere postoperative Schmerzen gibt. Das Immunsystem wird durch diesen akuten Stress natürlich auch ein Stück weit runtergedrückt. Und wir haben eine Verzögerung auch vom Heilungsprozess. Das heißt, umso mehr ihr dem Hund Beistand gebt, umso mehr Sicherheit ihr ihm gebt, umso einfacher wird auch die ganze Geschichte für den Hund. Und dasselbe gilt natürlich nach der OP. Also das ist, ich höre es leider immer wieder, ja, ich soll den Hund um 8 abgeben und dann kann ich ihn um 13 Uhr wiederholen. Und was ist in der Zeit? Ihr habt null Kontrolle darüber, was da passiert. Das heißt, ich bin dabei, bis der Hund in Narkose ist. Und in dem Moment, wenn der Hund aus dem OP rauskommt, stehe ich daneben. Gerade auch in diesen Situationen, wo der Hund gar nicht so richtig weiß, also wo so langsam der Hund wieder aus der Narkose rauskommt, ziemlich dödelig ist, sich komisch fühlt, dem schwindelig ist, der alles noch gar nicht so richtig mitkriegt, ist diese Unterstützung durch euch enorm wichtig, um einfach da gut wieder rauszukommen. Ich weiß, dass es oft für die Tierärzte viel einfacher ist, die Hunde ohne euch zu untersuchen und ohne euch zu handhaben. Das nützt nur im Endeffekt dem Hund nichts. Und auch in solchen Situationen, was leider ja auch passieren kann, dass die Hunde dort zur Beobachtung bleiben sollen oder über Nacht bleiben sollen, auch in solchen Situationen ist es halt wichtig, dass was machen denn die Tierärzte über Nacht? Die sitzen nicht unbedingt neben eurem Hund und streicheln ihn. Die wissen nicht, was euer Hund braucht. Also ich habe oft schon nächtelang neben meinem Hund gesessen und habe gehorcht, wie die Atmung ist und habe gehorcht, ob er irgendwo fiebt oder ob er irgendwie schneller atmet als vorher. Und selbst solche Geschichten, dass man auch mal zu Hause kleine Sachen macht, wie zum Beispiel einen Tropf zu wechseln oder so, das ist für, es ist kein Wunderding. Mit ein bisschen Wissen, sich das mal zeigen lassen, kriegt das im Endeffekt auch jeder hin. Und ihr seid diejenigen, die wirklich den Hund am besten kennen. Und ich hatte eine Situation, die mir bis heute schwer im Magen liegt. Da war es so, dass eine von meinen Hündinnen eine Magendrehung hatte und operiert werden musste. Und diese Hündin hatte auch furchtbare Angst, panische Angst vor Menschen. Und ich hatte meinen zweiten Hund dabei im Auto mit meiner Mama zusammen. Und ich hatte extra gefragt, wie lange die OP noch dauert und habe gedacht, okay, also ehe ihr jetzt noch stundenlang hier mit mir steht und rumsitzt, dann fahre ich euch schnell nach Hause, was ich dann auch gemacht habe. Und auf dem Weg zurück in die Tierklinik bekam ich schon den Anruf, dass der Hund aus dem OP raus ist. Ich natürlich da wirklich gefahren wie die Sau und mich beeilt, um dahin zu kommen. Und aber also das sind so Situationen, die euch nie wieder aus dem Kopf gehen. Ich komme dorthin, der Hund ist an einem viel zu engen Halsband, an einem viel zu kurzen Strick an der Wand festgekettet mit einem Plastikfilter auf dem Kopf. Ne, also die war ungefähr 5 bis 10 Minuten da ohne mich. Ich bin da reingestürzt, habe sofort alles von diesem Hund abgerissen, habe mich daneben gesetzt und diesen Hund auf den Schoß genommen. Ja, das sind so Situationen, die echt keiner braucht. Und dann frage ich mich halt, was passiert, wenn der Hund längere Zeit dort diesen Situationen überlassen ist. Das soll nicht heißen, dass jetzt alle Tierärzte irgendeinen Blödsinn machen oder dass die alle das Böse meinen. Aber es wird dort halt, naja, einfach durch Zeitdruck und Arbeitsdruck dann doch sehr praktisch die Dinge angegangen und vielleicht nicht so genau aufs Tier geschaut. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihr bei eurem Hund seid, dass ihr durch eure Anwesenheit dem Hund Sicherheit gebt und den Hund dort in keinem Fall allein lasst. Und auch wenn der Hund durch eine schwierigere Krankheit, durch eine größere OP genesen oder gut genesen soll, dann ist es natürlich enorm wichtig, dass er das auch in einem Umfeld kann, was er kennt, was ihm Sicherheit gibt und wo er sich wohlfühlt. Und das ist im Normalfall eben bei uns zu Hause und nirgendwo anders. Ich glaube, das sind so aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte, die ich erstmal dazu sagen kann. Und ich glaube, die anderen haben bestimmt auch noch einige Erfahrungen mit diesem Thema. Die Eva wollte was sagen.
Ja, genau. Also mich erschreckt es sehr. Ich bin oft beim Tierarzt, auf den Tierkliniken, klar, weil ich ohne Ende Hunde habe und hatte. Mir fällt immer, wie du das auch so schön schon erklärt hast, Nicole, dass man wirklich, es geht nicht ums Funktionieren, um Kommandos. Und mir fällt es gerade im Wartebereich immer wieder auf, wie unglaublich hartherzig die meisten Hundehalter zu ihren Hunden gerade im Wartezimmer sind. Da wird 100-mal Sitz und Platz gemacht und verlangt und geleinen ruckt ohne Ende. Und mir blutet wirklich das Herz, wenn ich das sehe. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, grundsätzlich im Wartebereich die Überbetüdlerin zu spielen. Ich nehme meistens all meine Hunde mit, wenn ich einen Termin beim Tierarzt habe, weil ich finde es gut, dass auch mal die Hunde mit dabei sind, die gerade nicht drankommen. Und meine Hunde erleben das Wartezimmer oder das Warten im Wartezimmer grundsätzlich als mega Hucci-Gucci-Stunde. Das heißt, ich lobe meine Hunde, stapel die auf meinem Schoß, erzähle ihnen, dass sie die süßesten und die besten sind. Bauchi wird gekrault und alles, was sie machen, wird bejubelt, sodass die einfach eine gute Stimmung haben. Und was ich sehr spannend eben immer finde, je übertriebener, und das mache ich zum Fleiß, wirklich ganz übertrieben, ich weiß, dass ich Zuschauer dabei habe, je übertriebener ich dieses Theater veranstalte und die Leute ja sehen, oh, die vielen Hunde von der Frau, die sind aber entspannt. Na, sowas, komisch. Die ziehen nicht und das alles ohne Sitz und Platz. Dann fangen die Leute ganz, ganz vorsichtig und subtil an, es mir doch gleich zu tun. Und plötzlich tätschelt zumindest der eine oder andere Leinenrucker mal kurz seinen Hund am Kopf und sagt brav, was ja schon jetzt nicht der Burner ist, aber zumindest ein zaghafter Versuch, auch mal nett zu einem ängstlichen Tier zu sein. Und da freue ich mich dann, dann denke ich, habe ich ein bisschen was bewirkt. Meine Hunde sind und waren immer sehr, sehr gerne beim Tierarzt. Ich habe es in einer anderen Folge schon mal erzählt. Ich habe die wunderbarste Tierärztin, glaube ich, auf diesem Planeten erwischt bei uns in unserem kleinen Dorf. Und meine Hunde gehen sehr, sehr gerne zu ihren, selbst wenn sie sich fürchten und auf dem Weg zu unserer Tierärztin dann oft zittern, weil sie wissen, es könnte wehtun. Aber in dem Moment, wo wir im Wartezimmer sind, fangen die an der Leine zu ziehen Richtung Sprechzimmer und können es teilweise wirklich nicht mehr erwarten, bis die Tür endlich aufgeht. Ich kann die dann auch kaum mehr halten. Mein Husky stürzt rein, sagt, es ist ein Überfall, alle Leckerlis sofort rausrücken. Und meine Tierärztin und die gesamten Angestellten wissen schon, jetzt bitte Leckerlis bereithalten. Das ist tatsächlich ein Überfall. Und das freut mich immer so wahnsinnig, dass sie sich in dem Moment, wo meine Tierärztin erscheint, sich wirklich freuen und die Wiedersehensfreude ist tatsächlich dann größer als die Angst. Und eben, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, gerade bei meinen kleinen Handvoll Chihuahua-Mädchen, wenn die untersucht werden oder sowas tatsächlich ist, Ultraschall auf dem Rücken drehen, ewig lang festhalten, dass man das selber macht. Ich schaue, dass ich immer, wenn ein kleiner Hund festgehalten wird oder ich glaube, bei Großen ja auch, einer hält vorne, einer hinten, dass ich immer vorne bin, gleichzeitig meinem Hund das Gesichtchen noch abbusseln kann, dass der spürt, die Mutti ist ganz, ganz dicht bei mir. Auch währenddessen werden sie natürlich gelobt. Und genauso wichtig ist, finde ich, wenn die Untersuchung vorbei ist, dass man wirklich einen Jubelschrei loslässt, dass die wissen, jetzt kommt der richtig schöne Teil. Und ich gehe mal davon aus, dass eigentlich jeder Tierarzt danach auch Leckerchen reinschiebt, sofern gerade eine Magen-Darm-Geschichte im Spiel ist, dass die Hunde einen positiven Abschluss haben und sagen, so schlimm die Untersuchung war, danach war es dann doch toll. Also alles Schlechte, alles Schlimme hat dennoch eine gute Seite. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass sich das im Hirn des Hundes einprägt. Am Schluss ist es dann doch immer schön. Es hat ein Happy End, die ganze Sache. Ja, und Nicole, was du gesagt hast mit dem Hund bei Operationen da bleiben. Also ich kenne leider bei uns keine Tierklinik, wo das möglich ist, dass man da sitzt, die schmeißen einen raus, weil bei uns in der Tierklinik, da ist wirklich Hochbetrieb. Da arbeiten, glaube ich, 100 Angestellte gleichzeitig. Und beim Hund bleiben geht gar nicht. Ich weiß aus guter und sicherster Quelle, dass einmal irgendein Prinz von sowieso, sowieso, der Klinik eine ganz hohe Summe Geld gezahlt hat, dass er über Nacht da bleiben darf. Aber ich glaube, da überwog dann die hohe Summe Geld, dass sie gesagt haben, okay, in dem Fall machen wir das. Aber in diesen gerade wo, Käfigen oder in diesem Raum, wo die ganzen Käfige sind und tausend schreiende Hunde sind, ich glaube, dass die Angestellten durchdrehen würden, wenn da noch beruhigende, schreiende, weinende und verzweifelte Hundehalter dabei sitzen würden. Ich kann es tatsächlich ein bisschen verstehen, dass das stört. Und nicht jeder ist ja, glaube ich, auch so nett und ruhig wie wir. Dann kommen doch irgendwelche noch Sitz- und Platzschreier bei den halbnarkotisierten Hunden. Ich denke, das ist nicht ungewöhnlich. Und daher, es behindert halt eine Arbeit. Und die Hunde sind ja, also zumindest bei uns in der Klinik, die sind ja nicht allein. Da, wo sie stationär aufbewahrt werden. Es sind immer Nachtkräfte, Nachtdienst da und es ist auch immer ein Nachtdiensttierarzt da für den Fall, dass erste Hilfe geleistet werden muss. Deswegen hätte ich auch ein bisschen Probleme, einen Hund mit heimzunehmen und zu sagen, bei mir hat das besser. Weil wenn was ist, ich kann ihm nicht helfen. Ich kann ihm nicht Notfallmedikamente verarbeiten oder irgendwelche Spritzen geben, die in dem Moment lebensnotwendig sind und habe auch die Geräte nicht, die für so einen Fall sind. Also auch ich selber, so unangenehm es ist, würde im Krankenhaus bleiben und ich sage, jetzt bleibe ich doch lieber bei meinem Mann, der kann mich auch gut versorgen. Da fehlt mir jetzt persönlich die Fachkompetenz dazu. Ich habe keine Tiermedizin studiert und möchte mich da auch nicht zwingend erdreisten. Oder wie meinst du das, Ute?
Ja, also ich meine, ich würde niemals in die Tierklinik gehen, in der Hunderte von Angestellten sind, sage ich dir ganz ehrlich. Also da hätte ich kein Vertrauen, weil ich kriege das jetzt ja seit, ja bei uns hier gibt es ja eigentlich nur kleine Tierarztpraxen. Und es gab immer so ein paar größere Tierkliniken, wo man halt hingegangen ist, wenn irgendwelche aufwendigeren Untersuchungen zu machen waren. Und jetzt nimmt es halt überhand mit diesen großen Tierarztpraxen. Und die sind, und das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen, da gibt es auch ein paar ganz interessante Blogartikel dazu, zum Beispiel von dem Ralf Rückert, von diesem Tierarzt aus Ulm oder Neu-Ulm, wo der ist, der also das genau erklärt, was da läuft, die also dann in Hände von Investoren geraten und da wird halt dann nicht mehr behandelt, so nach dem Motto, was hilft dem Tier, sondern da wird dann behandelt, wie verdienen wir das meiste Geld. Ich will das jetzt gar nicht so weit ausdehnen, aber nachdem du das jetzt gesagt hast mit der Tierklinik, ich verstehe deinen Standpunkt. Ja, das ist nicht so, dass ich das nicht verstehe, aber man sollte sich das schon überlegen. Und ich finde, in dem Moment, wo du zum Tierarzt gehst und du kommst in so eine Mühle rein und da muss das und das und das und das noch gemacht werden, dann bedingt eins das andere. Und unter Umständen, wenn du bei einem ganz ordinären kleinen Landtierarzt warst, so ein, der halt einfach so seine Erfahrungen hat, dann ist das komischerweise alles nicht notwendig. Also ich wäre da höchst vorsichtig, aber letztendlich muss das natürlich jeder selber entscheiden, was er da macht. Ich möchte was sagen zu der Geschichte mit dem den Hund allein in der Tierklinik lassen, weil ich das tatsächlich mal mit meiner ersten Hündin 10 Tage lang gemacht habe. Das war mein erster Hund. Ich hatte null Ahnung, keine Ahnung, was die hatte. Die hatte ständig ganz fürchterlichen Durchfall. Also wenn ich sage Durchfall, dann müsst ihr euch vorstellen, die hat bestimmte Sachen gefressen. Also wenn ich nicht permanent Kalbsknochen ausgekocht habe und ihr dieses Gelee ins Futter getan habe, dann hat die Durchfall gekriegt wie nichts Gutes. Und nichts Gutes meine ich, die ist gerade noch zur Tür rausgekommen und dann hat die so gekackt, dass das 5, 6 Meter weit gespritzt ist. Also das war echt dramatisch. Die hatte also eine ganz akute Colitis ulcerosa. Und um das zu diagnostizieren, musste sie in die Tierklinik und musste eine Rektoskopie gemacht werden. Und damals war das so, das ist jetzt schon über 40 Jahre her, da musste der Hund in der Tierklinik bleiben. 10 Tage lang, wobei mir damals schon ziemliches Rätsel war, so wie du gesagt hast, Nicole, was machen die in 10 Tagen mit dem Hund? Was machen die da? Und das war ein Bernhardiner Mischling und ich habe die zurückgekriegt, da hatte die 10 Kilo abgenommen. Die hatte vorher so 44, 45 Kilo und wie ich sie abgeholt habe, hatte sie noch knapp 35. Die war fix und fertig, total schwach. Die hat mich gesehen, die ist völlig durchgedreht, wie sie mich gesehen hat. Also es war ganz furchtbar und der Hund hatte davon echt ein bisschen Schaden. Also das war mir auch klar, dass, also auch damals schon klar, dass das eine nachhaltige Geschichte ist. Und ich habe die nie wieder in so einer Situation allein gelassen, nie wieder. Ich finde, in der Zwischenzeit hat das mit den Tierärzten eine relativ, hatte das mal eine Zeit lang, eine relativ gute Entwicklung genommen. Also solche Sachen wie den Hund an der Tür abgeben und dann passiert da irgendwas und morgen früh oder heute Nachmittag um 5 können sie wieder abholen. Das nimmt wieder zu. Sowas gab es einfach so nicht mehr. Die Tierärzte waren immer bemüht und das sind halt immer die kleinen Praxen. Das sind nicht unbedingt die großen. Also vielleicht hat man Glück und erwischt mal eine große, die Tierklinik, die das auch machen. Aber ich kenne das halt so. Du hast einen Hund oder von mir aus auch eine Katze, rufst da beim Tierarzt an, den du vielleicht schon kennst oder den jemand empfohlen hat. Sagst, ich habe einen neuen Hund, ich möchte meinen Kennenlerntermin ausmachen. Und dann gehst du dahin und dann lernt der Tierarzt den Hund und der Hund den Tierarzt kennen. Und der Hund lernt die Umgebung kennen, der weiß, was das Wartezimmer ist und es passiert gar nichts, außer dass Kekse verteilt werden. Und das habe ich so den Eindruck, das gilt jetzt garantiert nicht für alle. Ja, man muss natürlich da schon aufpassen, dass man jetzt da nicht alle über einen Kamm schert. Aber ich habe so den Eindruck, das geht so wieder ins Gegenteil über. Weil ja das alles wirtschaftlich sein muss. Und ich gönne jedem Tierarzt das Geld, das er verdient. Ich finde es ganz schrecklich, wenn die Leute immer über Tierarztkosten meckern. Ich meine, so eine Tierarztausbildung ist echt sehr, sehr aufwendig. Und ein Tierarzt muss alles können. Beim Menschen gibt es 1000 Spezialisten. Ein Tierarzt muss alles können, vom Wellensittich bis zur Giraffe so ungefähr. Und dann soll er nichts verlangen dafür, dass du am Samstagabend anrufst und sagt, mein Hund hat die ganze Woche schon Durchfall, kann ich schnell kommen. Jetzt müssen wir was machen. Wir wollen ja nachher ins Kino, ne? Also das ist ja, da passieren ja schon schräge Sachen. Also ich gönne jedem Tierarzt das Geld, das er verdient. Und er darf von mir auch ruhig bei einem Kennenlerntermin was verlangen oder für eine Beratung 50 Euro verlangen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber was einfach nicht geht, das ist dieser unsensible Umgang, der zum Teil mittlerweile gang und gäbe ist. Ich habe Gott sei Dank auch eine ganz tolle Tierärztin. Wir sind uns nicht immer einig in allem, aber wir einigen uns immer auf irgendwas, was dann auch wirklich vernünftig läuft. Die nimmt sich ganz viel Zeit, die hört sich an, was man sie fragt, gibt eine gute Antwort, sagt auch, das weiß ich jetzt nicht, da muss ich nachschauen. Und so stelle ich mir das halt vor. Und da finde ich halt, da sollten die Leute mehr darauf achten. Erstens mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Nein, ich habe auch nicht Tiermedizin studiert, aber zu mir hat mal ein Tierarzt gesagt, wo ich so ganz vorsichtig, naja, ich habe ja keine Ahnung, ich glaube, das und das ist mit meinem Hund, aber ich habe ja keine Ahnung. Dann hat der zu mir gesagt, Frau Rotz, Sie sind eine erfahrene Hundebesitzerin, Sie haben seit über 20 Jahren Hunde, Sie kennen Ihren Hund und glauben Sie mir, manche Tierärzte könnten von Ihren Kunden echt was lernen, wenn sie zuhören würden. Also ihr dürft ruhig ein bisschen Selbstbewusstsein zeigen. Ihr kennt euren Hund, ihr wisst am besten, was mit dem ist und lasst euch nicht alles gefallen und lasst nicht alles machen mit ihm. Oder Sabine?
Ja, genau, Ute. Tatsächlich ist es so, um jetzt von hinten anzufangen, was du gesagt hast. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viele Tierärzte, also gerade meine ich, also ich höre, es gibt bestimmte Tierärzte, da gehe ich kategorisch nicht hin, aus Gründen. Das sind die Gründe, die du eingangs gesagt hast, Nicole, dass man sich keine Zeit nimmt. Mit dem Jasko zum Beispiel habe ich lange trainiert, dass er sich von sich aus auf die Seite legt. Und er hat sich dann auch auf den Rücken gedreht. Das dauert halt 12 Sekunden. Und wenn ich einen Tierarzt bitte, diese 10 Sekunden zu warten, bis mein Hund auf der Seite liegt und er mich blöd angrinst und ihn dann trotzdem unter dem Bauch durchgreifend an den Füßen packend auf die Seite schmeißt, dann war ich dort gewesen. Also dann war ich dort gewesen. Ich war auch dort gewesen, wenn ich das Gefühl habe, dass man mich nicht ernst nimmt. Aber tatsächlich, bei unseren Tierärzten hier und auch bei den zwei Kliniken oder bei der einen Klinik und bei der einen Fachtierärztin, wo ich bislang war, habe ich immer den Eindruck, dass die das schätzen, wenn man seine Beobachtungen, die man macht, genau mitteilt. Das hilft denen. Ich habe auch schon gehört, dass man sagt, Mensch, wenn nur jeder seinen Hund so gut beobachten würde wie du, weil das hilft schon viel zu erkennen. Was ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man Tierärzte fragt und normal ist, hat man es meistens netter und hat es meistens auch der Hund netter, wie wenn man reingeht und auf den Putz haut. Leider hat man heutzutage eine große Auf-den-Putz-Hau-Mentalität, auch bei vielen Patienten. Und ich kann es verstehen, dass manche Ärzte die Patienten nicht mit bei der Behandlung / sonst was dabei haben wollen. Also ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gibt, die durch ihre Art verhindern, dass der Hund ordentlich in Narkose gelangt, weil die durch ihre Aufregung, durch ihre Angst oder durch ihre ganze Präsenz, die sie haben, den Hund so aufgeregt machen, dass der einfach einen Spritzer mehr braucht. Und je mehr Narkosemittel im Hund ist, desto mehr braucht der Körper, um das zu verstoffwechseln, desto schwieriger ist es ihm, aus der Narkose rauszukommen. Und tatsächlich, ich verstehe es, wenn manche Tierärzte sagen, du kommst hier nicht mit rein. Das kann ich verstehen. Tatsächlich muss ich auch sagen, ist mir das noch nie passiert. Außer während der Corona-Zeit, da musste der Pauli aufgrund einer Prostataerkrankung kastriert werden. Und da durfte ich bei uns in der Klinik nicht mit in die Röntgen- und Ultraschallräume, weil die einfach zu klein waren, dass ein Patient auch noch mit reingeht. Ich bin zwar davon ausgegangen, dass es dem Pauli schon besser getan hätte, wenn ich ihm die Öhrchen geknuddelt hätte und ihn gebusselt hätte, während er da auf dem Rücken liegt und ultrageschallt wird. Aber nachdem er nach dem Ultraschall zum Röntgen mit dem Pfleger, der da dabei war, ganz fröhlich wieder mitgedabbelt ist, ging ich davon aus, dass da nichts Schlimmes passiert ist, weil er hätte es mir schon gesagt. Ich bin ein großer Freund davon, der anstelle, dass er sich, wenn es um Tierarztbesuche geht, also bevor man sich zu Hause schlechte Gedanken macht, was alles scheiße sein könnte dort und dass der Hund schlecht behandelt wird und dass das alles Quacksalber sind und dass eh keiner ordentlich hinguckt und mein Hund eh nicht gut behandelt, dass ich einfach mal versuche zu vertrauen. Das sind Leute, die haben ihren Job gelernt. Die meisten machen es ganz gut, sind auch bemüht. Wenn jetzt der Hund natürlich eine spezielle Diagnose hat, dass der Tierarzt erstmal rumfischen muss und eventuell eine Zweit- oder Drittmeinung nötig ist, dann ist es so. Aber für die normalen Sachen bin ich überzeugt davon, dass unsere Hunde bei unseren Tierärzten relativ gut aufgehoben sind. Und wenn ich da nicht gleich mit so einer Abwehrhaltung oder so einer großen Sorge, dass jetzt mit meinem Hund, dass der sowieso falsch diagnostiziert wird, aber ich brauche den ja jetzt trotzdem, weil, gell Ute, ich will ja ins Kino, so gesagt, ich brauche den jetzt trotzdem, dann ist die Chance, finde ich, dass tatsächlich was schief geht, umso größer, weil ich glaube, unsere Hunde kriegen das auch auf Entfernung mit und wenn wir nicht bei ihnen sind, was wir für eine Grundeinstellung dem Ganzen dazu haben. Was mir noch ein Anliegen wäre, ich glaube, das hast du nicht aufgezählt mit Nicole in deiner Eingangserklärung, wenn es darum geht, dass es um eine Diagnostik geht, wo man Blut nehmen lassen muss. Bin ich ein großer Freund davon, dass ich dem Tierarzt dann echt sage, nimm mal ein bisschen mehr. Weil ich habe schon so oft erlebt, dass wenn ein Blutbild gemacht wird und irgendwas ist seltsam, dass nicht mehr genug Blut da war, um nochmal irgendwas nachtesten zu lassen. Und dann müsste der Hund nochmal zum Tierarzt und müsste sich nochmal dieser Prozedur unterziehen, dass da Blut genommen wird. Und dann nimmt man halt einfach ein paar Tröpfle mehr, damit im Notfall im Labor auch noch genug da ist, dass man den einen oder anderen Wert noch nachtesten kann. Ist vielleicht für Hunde, die Angst haben oder die man eh nur unter Beruhigungsmittel oder unter größeren Schwierigkeiten zum Tierarzt bekommt, dass man da vielleicht gleich ein bisschen vorsorgt. Was in dem Zusammenhang mir auch noch wichtig wäre, ich habe einige Patienten, hätte ich beinahe gesagt, einige Kunden, die Hunde haben, die Angst und oder Aggressionsproblematiken haben, die also wirklich außer sich sind und für die Tierarztbesuche wirklich immer eine Katastrophe sind. Nichtsdestotrotz muss man ja trotzdem ab und zu mal schauen. Klar, macht man mit dem Hund, der die ganze Welt für seinen Feind hält, nicht mal eben geschwind eine Bauchuntersuchung oder guckt mal in die Zähne oder macht sonst was. Da ist es eigentlich immer eine gute Sache, dass wenn die Hunde gewisses Alter erreicht, / überschritten haben, das ist bei mir so zwischen 6 und 8 Jahre, wo ich sage, jährliche Vorsorge macht Sinn, dass wenn der Hund dann schon mal in Narkose gelegt wird, dass man gleich alles anguckt, dass man gleich ein Blutbild nimmt, dass man gleich alles macht, dass man sich die Zähne anguckt und notfalls gleich was richtet, was gerichtet werden gehört. Einfach, dass der Hund nicht nochmal und nochmal und nochmal zum Tierarzt muss und womöglich mehrfach sediert werden muss. Also solche Sachen fände ich mal nachdenkenswert, dass man das mit beachtet. Ute, dir fällt noch was ein.
Mir fällt immer was ein. Sabine, habe ich das richtig verstanden? Du meinst jetzt Hunde, die sediert werden müssen, weil sie sonst nicht untersucht werden können.
Genau, es gibt ja oft mal Hunde, die haben irgendwas, wo man sagt, Mensch, der Hund hat die und die Auffälligkeit, der Hund und Hund zeigt das und das Verhalten. Irgendwie psychisch ist alles in Ordnung, vielleicht hat er was Körperliches. Und dass man den Hund dann, damit er überhaupt untersucht werden kann, müssen die oftmals sediert werden. Und dass man dann, wenn der Hund dann schon sediert ist, dass man gleich wirklich alles anschaut, was es anzuschauen geht an diesem Hund.
Also es geht nicht um, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normale Hunde, sondern um Hunde, nicht, dass das jemand falsch versteht. Okay, gut, dann haben wir das auch geklärt. Du hast vorhin was Wichtiges gesagt, Sabine. Du hast gesagt, der Pauli hätte dir schon Bescheid gesagt, wenn es nicht okay gewesen wäre.
Ja.
Das finde ich was einen ganz wichtigen Beitrag, weil auch wenn jetzt die Sabine da nicht mit reingehen konnte, du hast ja trotzdem beobachtet, was da passiert. Also du hast dich ja nicht vom Acker gemacht und gesagt, ja, wird schon gut gehen, sondern wenn jetzt du gemerkt hättest, das läuft nicht mit Pauli, allein schon die Anwesenheit von jemandem, der ganz wichtig, genauso wie du gesagt hast, Sabine, der ruhig bleibt und der korrekt ist und dann nicht wie so Atomkraftwerk kurz vorm Super-GAU schon reindonnert, sondern wirklich ruhig und freundlich und sachlich mit den Leuten redet und ihnen nicht das Schlimmste unterstellt, sondern einfach mal sagt, und der dann beobachtet, das allein hilft ja erstens mal schon dem Hund und zwingt natürlich auch ein bisschen das Personal, sich auch vernünftig zu benehmen.
Genau, ich habe ja da die Erfahrung gemacht, es ist ja wirklich so, der Pauli guckt mich an und ich glaube, wenn man das geschafft hat, also dass der Hund einen wirklich für vertrauenswürdig hält, also dass man weiß, die bringt mich nicht absichtlich in die Kacke irgendwo, und ich sage dann zu ihm wirklich, Pauli, du gehst jetzt da einfach schön mit, ich gebe ihm eine Busse auf die Nase, die kümmern sich ganz gut um dich, ich verspreche es dir, es passiert nichts Schlimmes, und schon allein, wenn man sowas sagt, ehrlich, man merkt es schon an den Gesichtern von dem Personal, die haben sofort im Kopf, der ist was ganz Besonderes, hört sich blöd an. Wenn ich jetzt aber da reingehe als Hundehalter, ich kenne da ein Beispiel, ich möchte es hier nicht ausbreiten, aber das ist eine Person, die hat schon, das ist so eine Walküre, die strahlt euch gleich so eine Energie aus. Und wenn die da reinkommt und dann sagt, und ich erwarte dabei und das und das und das und das und sel und jenes und dann geht der Hund mit, dann, wenn die erstmal das ganze Personal stramm stehen lässt, dann ist in Anführungsstrichen der Hund auch gleich ein Arschloch. Ihr wisst, was ich meine. Ich will das jetzt nicht so krass sagen.
Natürlich. Also ich meine, ich mache bestimmt jeden Rund, der Scheiße baut. Es hat mal eine Sprechstundenhilfe bei meiner Tierärztin, hat meine Indianer, wo bekannt ist in dieser Tierarztpraxis, seit mittlerweile fast 11 Jahren, dass die schwerste HD hat, hat ihr auf den Hintern gedrückt, damit sie sich hinsetzt. Ich wäre fast über den Tisch drüber. Aber muss ich jetzt auch dazu sagen, ich musste nicht sagen, meine Tierärztin hat die sofort mit runden Augen angeguckt und hat gesagt, lässt du das bleiben, dieser Hund hat HD. Das heißt, das war ja auch eine Geschichte, wo ich weiß, da kann ich mich auf meine Tierärztin vertrauen. Kann ich der vertrauen und meine Hündin auch. Bei Indianer könnte ich niemanden die Leine in die Hand drücken, das wird nicht gehen. Also bei Maxl wird es noch eher gehen, bei Indianer kann es knicken. Also der könnte ich 100-mal erzählen, das ist okay. Und da kann sie es mitgeben und ihr 100 Bussis geben, die wird sagen, vergiss es kommt auf den Hund drauf an. Also die, bei der müsste ich wirklich dabei sein, das ist einfach so. Was ich jetzt noch sagen wollte, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, das ist das Thema Medical Training. Also das wird ja irrsinnig hochgehängt. Und ich glaube, dass viele das ganz lieb und nett und gut meinen, nur wird es leider Gottes oft, oft, oft mit extrem viel Signalen belegt in irgendeiner Form. Und da halte ich gar nichts davon. Also was ich mache mit allen Welpen und Junghunden, die zu mir kommen, aber auch mit älteren Hunden, dass ich den Leuten erkläre, dein Hund muss sich von dir anfassen lassen. Wenn der Tierarzt das nicht kann, dann musst du das können. Also so wie Nicole vorhin gesagt hat, sie steht immer vorne, Ja, sie steht immer vorne. Also ich bewundere dich, Nicole, dass du deine Doggen allein irgendwo hochheben kannst. Also ich kann Indianer nicht allein irgendwo hinheben. Da muss mir immer jemand helfen. Da ist halt dann die Sprechstundenhilfe hinten und ich vorne. Aber was ganz wichtig ist, ich muss überall reingucken können und das muss so laufen und das ist das ganze Medical Training, das ich seit, weiß ich nicht, 30 Jahren mache. Der Hund liegt bei mir, der ist müde, mir geht's auch gut, wir kuscheln ein bisschen und ich fange einfach an, den ganzen Hund zu untersuchen von vorne bis hin und erkläre ihm dabei, was ich jetzt mache. Jetzt gucken wir in die Öhrchen, jetzt und dann knuddel ich so ein bisschen an den Öhrchen rum und schaue da ein bisschen rein. Und jetzt schaue ich mir die Äuglein an und dann das Mäulchen. Und natürlich reiße ich nicht das Maul auf, sondern ich fahre einfach so. Gerade bei jungen Hunden im Zahnwechsel ist es super, weil die ja oft beim Zahnwechsel das juckt. Und wenn ich da so ganz zart mit dem Finger in dem Mund so ein bisschen massiere, finden die das super. Ja? Und so gehe ich den ganzen Körper durch, die Füßchen, das Bäuchlein, Pipi, also bei den Rüden natürlich auch ihren Penis, also den Penissack, dass man da hinlangen darf, weil dass man da nicht unbedingt hin darf, das sollte jedem klar sein, ne? Und die Eier natürlich, Hoden, Entschuldigung, dann die Rute, also alles wirklich angucken. Und wenn man es richtig macht, und man kann eigentlich gar nicht viel falsch machen, wenn man das lieb und nett und freundlich macht, dann liegt der Hund hinterher völlig entspannt da und sagt, ah, war das schön. Und das ist auch für einen selber total schön. Wir grapschen doch alle so furchtbar gerne an unseren Hunden rum. Da brauche ich überhaupt kein Kommando, kein Signal und es ist für alle angenehm. Das heißt ja nicht, dass ihr in eurer Hundeschule kein Medical Training machen sollt. Es gibt bestimmt viele Hundeschulen, die das ganz großartig machen. Auch zum Beispiel das Üben, dass der Hund auf den Tisch kommt oder so, ne? Das habe ich auch mit meinen kleinen Hunden immer geübt. Der Fritzi ist von allein auf den Tisch gehopst. Und der hat Tierärzte auch geliebt, genauso wie deine Hunde. Der fand das ganz toll beim Tier, also im Wartezimmer nicht, aber Tierarzt fand der großartig, fand der ganz super. Also natürlich kann man sowas machen. Bloß bitte darauf achten, keine Kommandosignale. Ja, ihr wisst ja, wir sind sowieso schon nicht begeistert. Das sind Situationen, da sind wir schon dreimal nicht begeistert, oder Eva?
Ganz genau. Deswegen fällt mir auch noch mal zum Thema Wartezimmer was ein. Besagte Tierklinik bei uns hat zwei getrennte Wartebereiche, einen für Hunde, einen für Katzen, was ich schon mal sehr vernünftig finde. Und da wir ja immer eine Katze hatten, bin ich auch dort oft im Katzenbereich. Und da fällt mir noch mal extrem diese Diskrepanz auf, wie wahnsinnig zärtlich und liebevoll die Katzenhalter mit ihren ängstlichen, kreischenden, schreienden und weinenden Katzen im Wartezimmer umgehen und wie, sorry, herzlos, hartherzig sie mit ihren kreischenden, weinenden, gestressten und ruhigen Hunden umgehen. Und woher kommt es? Warum ist man zu einer ängstlichen Katze zärtlich, empathisch und verständnisvoll? Und warum zum angeblich besten Freund des Menschen nicht? Ich verstehe das nicht. Den ängstlichen Miezleins geht's so gut, die werden, da steckt man sein Fingerchen durch den Gitterstab und krault da, wo man hinkommt, die Backen, die Wangen. Und das Katzi freut sich. Und den Hunden ist das alles nicht vergönnt. Also da habe ich mir echt das Gefühl, ist es, weil es nur ein Köter ist? Oder woher kommt diese Einstellung? Wann ist es verloren gegangen zwischen Kindsein und Tiere lieben? Und zwischen Erwachsensein und Tiere beherrschen wollen. Kannst du das erklären, Sabine?
Ich glaube, ich kann's. Ja, mit Katzen, ne? Da gibt's so einen Spruch bei den Menschen, der da heißt: Willst du was gelten, mach dich selten. Das heißt, die Katze, die scheißt sich so überhaupt gar nichts um den Menschen, dass der Mensch alles dran setzt, dass er von diesem Tier als mega nett und lieb und überhaupt empfunden wird und vergöttert wird. Der Hund, der trägt uns sein Herz hinterher. Und weil er es sowieso macht, ist es, das hört sich jetzt blöd an, es macht natürlich keiner absichtlich, aber womöglich ist es weniger wert. Um den muss ich mich ja nicht so bemühen. Und den Hunden hat man auch irgendwie abgewöhnt, das so richtig anzuzeigen. Also, was heißt abgewöhnt? Die Menschen haben sich's abgewöhnt, die Hunde so zu sehen, wie sie sind, die Ängste zu erkennen bei einem Hund. Ein Hund tut es halt anders kommunizieren, wenn es ihm nicht gut geht. Der ist dann lästig, der ist laut, der winselt, der rennt rum. Das ist halt dann peinlich. Eine Katze hockt in ihrem Käfig rum und weint herzzerreißend. Das kommt, glaube ich, bei Menschen auch noch mal ganz anders an, wie wenn einer da rumkrakeelt oder plötzlich vor lauter Schiss Artgenossen ankreischt, was er sonst nicht gemacht hat. Na, also ich glaube doch, das liegt ein bisschen daran. Zum einen, dass der Mensch tatsächlich das Herz der Katze, also wenn du ein Katzenbesitzer bist, dann ist es dem Menschen, solange diese Katze lebt, das Begehr dafür, die Katze davon zu überzeugen, dass sie einen liebt. So. Und beim Hund, der tut's ja sowieso irgendwie. Das glaube ich tatsächlich. Jetzt habe ich für deine Frage jetzt, die du mir da so gestellt hast, habe ich ganz vergessen, was ich jetzt
Sabine,
erzählen wollte.
Sabine, ja? ich sage was dazwischen, ganz kurz, da kannst du nachdenken. Ich bin morgen beim Tierarzt mit Indiana und wenn da welche rumhocken mit ihrem Hund und den Nerven, ist mir jetzt gerade eingefallen, wie Eva das gesagt hat, dann sage ich, also wenn sie jetzt eine Katze dabei hätten, wären sie dann auch so grob. Das habe ich mir jetzt vorgenommen.
Das ist sehr großartig. Das ist sehr großartig. Bei uns tatsächlich gibt es beim Tierarzt, die haben so kleine Fließdeckchen da liegen, dass man notfalls die Katzenboxen abhängen kann, damit die Katzen nicht so erschreckend draußen, finde ich auch ganz witzig. Und Hunde, naja, möchten Sie bitte draußen warten mit Ihrem Hund? Sie können auch im Auto warten, ich hole Sie dann. Das ist das eine. Nee, es ging tatsächlich gut, dass du dich gemeldet hast. Es ging tatsächlich um dieses Medical Training mit diesen Signalen, die man da nicht geben sollte. Also ich bin da etwas zwiegespalten, weil wenn man irgendwas immer mit guten Gefühlen verknüpft und immer gute Absicht dahinter und es immer ganz freundlich macht und damit eigentlich eine gute Emotion auslösen kann beim Hund und ich dieses Signal gebe in der Situation, wo er etwas aufgebracht ist und damit ein gutes Gefühl erzeuge, dann kann das so schlecht gar nicht sein. Wenn das jetzt natürlich ein Sitzplatz und so weiter ist, dann glaube ich schon, dass das doof ist. Aber zum Beispiel mit dem Jasko. Der kann ja eh Haufen Signale und der Haufen Kokolores. Mit dem habe ich geübt, dass er mir sein Gesicht in die Hand legt. Also, dass er mir die Schnauze in die Hand legt und richtig runterdrückt. Das kann man ganz leicht üben, indem man einfach mit dem Keks lockt und dann einfach nach unten zieht, sodass ein Druck entsteht. Und nach dem Druck gibt es einen Keks und so. Und dann habe ich immer, wenn ich die Hand so hingelegt habe, hat er den Kopf aufgelegt. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, das beim Tierarzt zu machen. Das heißt, ich habe meine Hand so hingestreckt, er hat den Kopf aufgelegt und er war lang nicht so aufgeregt, wenn er zum Beispiel eine Kanüle zum Blutnehmen gelegt bekommen hat. Also das hat ihn tatsächlich etwas beruhigt. Was ich aber immer gemacht habe, sobald er seinen Kopf hoch hat, war vorbei mit dem, was gerade gemacht wird. Also quasi wie so eine Art Kooperation. Okay, wenn ich meinen Kopf wegtue, dann ist es zu viel für mich, dann halte ich das nicht mehr aus. Und ich glaube, wenn man da genau wieder hinschaut und sich genau in seinen Hund reinspürt, ist es gar nicht so verkehrt. Der Jasko, der wurde mal von einem Flat. Ach, das war ein Unfall, das war ja nicht böse. Die haben tatsächlich gespielt und manchmal gibt es ja so Bocksprüngchen, dass die so aneinander hochgehen und dabei ist der Jasko noch hinten umgefallen und der Flat ist nach vorne quasi auf ihn draufgefallen und hat mit seiner Daumenkralle vorne an der Seite direkt am Augenwinkel hat da einen Riss verursacht. Also das war ein Zentimeter oder so, das wurde natürlich unter Narkose genäht und dann ging es ums Fädenziehen und ich habe damals mit meinem Tierarzt gesagt, sag ich, probieren wir es erst mal so, bevor wir ihn in Narkose legen. Und ich habe meine Hand so hingelegt, er hat den Kopf draufgelegt und er konnte ihm tatsächlich die Fäden am Auge ohne Narkose ziehen. Und ich glaube, das ist immer gar nicht verkehrt. Also ich bin immer ein Freund davon, zu schauen, wie wird's trainiert, wie wird's aufgebaut und wie wird es verwendet. Wenn ich jetzt natürlich hergehe und hätte ein Hand oder ein Ablegen oder weiß der Herrgott was, irgendein blödes Wort trainiert, was er ausführen muss, vielleicht wäre es dann ungut geworden. Aber er hat sich wirklich mit seinem Kinn auf meine Hand, hat er sich beruhigt gefühlt. Das hat ihn beruhigt, einfach weil es immer was Gutes gab. Also, da gibt es ja so ein tolles Buch. Hast du das mal gelesen, Ude, von der Anna Oblater, heißt sie, glaube ich? Medical Training, die erklärt da ganz viele Sachen ganz, ganz gut. Und ich glaube, wenn man das nicht übertreibt. Manche machen ja aus Medical Training einen Volkssport. Also anstelle von Dog Dance wird dann Medical Training gemacht bis zum Abwinken. Ich glaube, dann geht es in eine ungute Richtung, weil dann ist es auch nur wieder Ausführen von Signalen. Aber wenn man das wirklich als das nimmt, was es ist, und wenn man das wirklich so sieht, dass man seinen Hund unterstützen kann, damit ihm manche Sachen leichter fällt und dass es ihm manchmal einen Stress nimmt, das merkt man ja selber als Hundehalter. Man kann es ja einfach mal ausprobieren, so kleine Sachen. Und dann kann man das beim Tierarzt mal ausprobieren. Und wenn man merkt, dass der Hund sich beruhigt und sich sicherer fühlt dabei, dann warum nicht? Oder Nicole, was meinst du dazu?
Da hast du völlig recht, Sabine. Und auch was du gesagt hast, ist in dem Sinne ja auch völlig richtig. Aber du setzt halt eben voraus, dass das halt sehr freundlich und sehr sicher aufgebaut
Immer.
wird. Ja, das setzt du voraus. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und automatisch auch, was Ute gesagt hat, dass wir natürlich mit unseren Hunden automatisch üben, dass wir mal in die Ohren gucken können, dass wir mal den Popo abwischen können, dass wir mal zwischen den Pfoten schauen können. Das ist ja schon, diese Dinge sind ja schon eine Form von Konditionierung. Ne? Also, dass die Hunde da einfach uns vertrauen. Ich glaube, der größte Fehler, der oft gemacht wird, mit der großen Überschrift Vertrauen, 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 ist halt, dass viele in bestimmten Situationen oder aus Verzweiflung halt versuchen, ihren Hund zu verarschen. Und genau dann geht's eben in die falsche Richtung. Und das muss man sich halt grundsätzlich vor Augen halten, dass der Hund immer ein Mitspracherecht hat, dass man sich diese Vertrauenswürdigkeit wirklich erschafft beim Hund, das Essentielle. Ne? Sabine, du kannst gerne noch mitdiskutieren.
Ja, wunderbar. Ja, das mit dem Hunde verarschen, das war ja schon immer Thema. Egal, ob es beim Rückruf ist oder bei irgendwelchen anderen Dingen. Wenn man anfängt, seinen Hund zu verarschen, ihn zum Beispiel herzurufen, nur um ihn anzuleinen. Er hat Erwartung, dass was Tolles passiert. Und wir rufen ihn ab, damit man anleint, alles vorbei. Oder solche Sachen. Oder, ach, manche werden besonders komisch, wenn es dran geht, am Hund rumzu manipulieren. Die kriegen dann eine ganz komische Stimme. Bello! Und wenn der Bello schnallt, natürlich sofort, dass da was los ist. Und damit macht man sich ganz viel kaputt, generell im Umgang mit seinem Hund, weil es geht um eine vertrauensvolle Basis. Ja, ich setze das irgendwie immer voraus, weil das ist auch unser Podcast so. Wir sind ja alle so, dass wir auf das Vertrauen fußen und dass wir Menschen dazu anhalten wollen, dass, ja, dass sie sich als vertrauenswürdig ihrem Hund gegenüber erweisen. Und dann kann man, glaube ich, schon einiges Gute bewirken. Ja, denke ich schon.
Genau, du hast es nochmal super gesagt. Und auch wenn das vorhin nochmal so zum Thema ganz kurz Tierärzte, auch wenn das vorhin so rüberkam, wie ich habe da überhaupt gar kein Vertrauen mehr und die machen alle böse Dinge, ganz so ist es nicht. Also ich bin absolut der Meinung, dass man sehr, sehr gut mit Tieren, mit Tierärzten klarkommen kann und gut kommunizieren kann. Und das sollte man halt im Sinne unserer Hunde tun. Und wenn ihr euch halt solche Situationen vorstellt, die halt sehr beängstigend sind, die schwierig sind für die Hunde, vergleicht das mal mit Situationen, wo es für euch komisch ist. Und wie wichtig es da ist, jemand einfach nur dabei zu haben, den ihr gut kennt, dem ihr vertraut und der euch Sicherheit schenkt. Und das ist der essentielle Punkt. Das heißt, seid bitte für eure Hunde da.
Vielen Dank, liebe Nicole. Die kommende Folge in 14 Tagen trägt den schönen Titel Was den Hund glücklich macht. Wenn du eine Frage hast an Eva, Sabine, Nicole oder Ute, den Kontakt zu ihnen verlinken wir dir in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt es auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by audionautics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden und eine Weiterempfehlung ist auch immer super. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meine lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.